ist der Fernschuss-Podcast.
Bleibt dran und Musiala! Und
jeden Montag und Mittwoch in eurem Podcast-Feed. Mit euren Hosts Jakob, Paul und Tobi.
Diego, was ist das für ein Tor? 3:1, Prädikat, absolute Weltklasse.
Was geht, Freunde? Und damit herzlich willkommen zum Fernschuss-Podcast. Ich bin natürlich wie immer nicht alleine. Der liebe Jakob und der liebe Paul sind bei mir. Was geht?
Was geht?
Was geht?
Was poppen, was poppen. Ich habe eine Frage an euch. Und ach, zwar, echt? Ihr sitzt bei Wer wird Millionär? Und ihr müsst einen anrufen für eine Kickbase-Frage. Super schwer. Ihr könnt die selber nicht beantworten. Ihr dürft keinen aus dem Podcast hier anrufen. Also, Paul, du darfst nicht Jakob und mich anrufen. Jakob, du darfst nicht Paul oder Tobi und mich anrufen. Also, ihr müsst jemanden anrufen, aber der darf nicht hier Teil des Podcasts sein. Wen ruft ihr an? Das ist eine richtig diepe, in-depth Kickbase-Frage.
Hab ich jede Nummer der Welt?
Genau, das wollte ich auch noch dabei sagen. Ihr habt jede Nummer der Welt. Also, ihr müsst die nicht in euren Kontakten haben.
Boah, das ist schwierig. Ich glaube, so einen wie Kessem könnte man gut anrufen. Fällt mir so spontan ein. Die von Kickbase kann ich halt nicht einschätzen.
Ich rufe Svenno an.
Ich rufe Kessem an. Das war mein erster
Gedanke. Die Liga-Insider-Gang.
Ja. Ich brauche jemanden, der sich mit Daten auseinandersetzt und der das schon lange spielt und übel tief drin ist. Ich glaube, bei Kickbase, die da bei den Daten arbeiten, sind, weiß nicht, ob da jemand lang genug da ist, das weiß ich nicht. Weil Janni und Titti wissen es safe nicht.
Oh, ein Schatzfeier.
Nein, halt, so, ja, wenn das so richtig deep ist und dass wir es selber nicht wissen, dann.
Ich weiß, ich glaube, Svenno ist zu emotional. Ich glaube, Svenno ist ja fucking Brain. Also, ich glaube, der Mann weiß alles, wenn du ihn Fußballfragen stellst. Ich weiß nicht, ob der in Kickbase so bewandert ist zu 100%.
Ich glaube schon. Also, keine Ahnung, ich wüsste sonst niemanden. Ich weiß nicht, bei Liga Insider vielleicht noch jemand, der eher die so Bennett oder so, aber die kann ich nicht einschätzen, weil ich die dann logischerweise nicht kenne. Ja. Svenno kennt man halt vom Podcast ein bisschen.
Du kannst jetzt auch Pöti anrufen.
Ja, habe ich ja auch keine Erfahrungen. Weiß ich nicht, was der weiß.
Der spielt 20 Ligen und wahrscheinlich dem sagen
wir lange schon.
Macht er auch noch mal 4-5 Stunden oder so.
Ja, aber ich weiß nicht, ob er mit Daten sich so auseinandersetzt. Keine Ahnung.
Nee, ich war bei Kessem an der Stelle. Shoutout für Liga Insider auch auf YouTube. Ich meine, Tobi, du wurdest auch so schön gebrandet, das können wir hier auch nochmal sagen. Ich glaube, der hört auch gerne hier in den Podcast mit rein. Vielleicht hat er das ja gehört und sendet jetzt in den Kabinentalk ein Herz an uns drei.
Bitte mit Tag, damit wir es auch sehen.
Mit Tag, ja, genau.
Ich würde David nehmen, weil David ist der fucking Cheat, der weiß alles. Er spielt zwar ohne Spielerbilder, aber der weiß trotzdem alles. Das ist Wahnsinn.
Champions League?
Ja, ja.
Echt?
Ja, ja.
Ich dachte nicht, dass er so Daten...
Glaube ich auch nicht, aber da, du kannst nicht so ein crazy guter Manager sein und nur mit Vibe managen, das funktioniert nicht. Der muss einfach einen kompletten Raum nur für Kickbase managen haben.
Ich meine, es geht nicht anders. Wir beschäftigen uns damit ja auch schon sehr, wenn wir es so nicht wissen, dann wäre schon krass, aber ja.
Okay. Fair. Gut, würde ich sagen, damit sind wir dann durch und können reingehen in den Bundesligaspieltag Nummer 4. Ein sehr verrückter Spieltag, ist eine Menge passiert, über das wir heute natürlich auch reden wollen. Davor beginnen wir aber immer mit unseren Spieltagen. Meinen seht ihr wie immer auf YouTube, genauso wie meine Takes heute größtenteils. Deswegen, die Montagsepisode werden zum großen Teil Jakob und Paul gestalten mit ihren eigenen Takes. Und ihr dürft auch gerne kurz erzählen, wie euer Wochenende lief. Ich kann schon mal spoilern, es lief bei beiden verdammt gut.
Wer soll anfangen? Soll ich loslegen?
Jakob,
mach du mal.
Okay. Ich weiß, was heißt, Paul, du darfst gleich auch ran.
Keine Sorge.
Tobi sagt wahrscheinlich wieder bei ihm was scheiße, weil er nur 800 Punkte hat, was natürlich ganz, ganz schlecht ist.
Solide.
Ja, ich bin Zweiter, knapp hinter Paul, also Paul und ich hier, Platz 1 und 2, schon mal gespoilert. Kann auch mal eng werden wegen Weiser in Korrekturen, da haben wir gerade drüber off-cam. Stimmt er nicht?
Off-Pod.
Off-Mic geredet. wenn Weiser noch Fehler vor Gegentor bekommt, dann bin ich erster, sonst er. Aber wir spielen eh ohne Boni, deswegen ist es nicht ganz so wichtig. Ich habe 1154 Punkte gemacht und das Team mittlerweile kennt man ja schon. Ich habe Baku abgegeben, was jetzt nicht unbedingt schlecht war, weil der auch nicht gut gepunktet hat. Dafür habe ich mir aber Teller geholt, der dann nicht mehr im Kader war. Das war dann nicht so prickelnd. Und sonst hat sich mein Team nicht verändert. Ich habe Paslak noch mitgenommen unter der Woche, weil ich dachte, es könnte cool werden, der hat 42 Punkte gemacht, also ist auch nicht aufgegangen. Also ich lasse es einfach sein mit Spieltags bezogen aufstellen, das klappt einfach nicht. Und sonst, ja, Burkhardt, Jens, Upamecano, Grimaldo und Gulaschi waren alle sehr, sehr gut. Und dadurch auch ein guter Spieltag.
Ja, sehr cool. Ich meine, du hast schon gesagt, ich bin Stand jetzt noch Spieltagssieger. Glaube, das bleibt auch so, weil wir nehmen jetzt 17.30 Uhr auf. Glaube, da verändert sich jetzt eventuell nichts mehr, aber man weiß ja in letzter Zeit irgendwie nie so richtig. Ja, bei mir läuft es einfach generell richtig gut. Ich habe jetzt einen 1.000-Punkte-Schnitt fast ungefähr in der Saison und bin tatsächlich jetzt auch Erster in der Liga insgesamt. Richtig geil, also und das Wochenende lief richtig gut. Ja, ging nur auf Grundlage von einem. Entweder bin ich happy, dass Bremen gegen Bayern irgendwas reißt oder Bayern zerlegt halt Bremen. Deswegen ist eher die Kickbase-Seite happy als mein Bremen-Herz. Aber ja, das kann ich auch hinten anstellen. Ich habe sowieso mit einer Niederlage gerechnet. Ob es dann 2-1 oder 5-0 wird, ist mir am Ende auch egal. Ja, deswegen mein Team richtig stark. Ich habe auch ein bisschen Matchup-basiert aufgestellt mit Bero, der zum Glück aus irgendeinem Grund getroffen hat. So wahrscheinlich bleibt das sein letztes Tor diese Saison. Der kommt auch definitiv weg.
Das ist der schlechteste Kickbase-Spieler nach Rex Bitschei.
Ja, ist so.
Der ist wirklich katastrophal. Das wäre Anti-Fußballer Mittelfeld.
Ja. Ja, und daneben halt richtig starke Spieler mit Kimmich mit 277 hohe Punkten, Gnabry nach Bank 157, Stöger auch komplett rasiert, wurde ein bisschen runterkorrigiert, hat 10-mal hintereinander nochmal Ballverlust nach passgegnerische Hälfte abgezogen bekommen. Keine Ahnung, was da los war.
Wie sieht man das denn? Hier gleich mal live.
Achso, wenn man auf den Spieler klickt und dann bei den Korrekturen steht ja am Ende das Endergebnis und wie viele es waren und da dann auch einfach draufklicken und dann sieht man, was korrigiert wurde. Und bei Stöger sind es halt echt einfach 10-mal hintereinander, passgegnerische Hälfte, clean weg. Ganz strange. Nee, sonst bin ich super happy. 2 Minuspunkte und einer, der nicht gespielt hat, wo ich es wusste. Adeyemi irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, der Downfall, den man vielleicht hätte erwarten können nach dem letzten Spiel, aber Stuttgart war auch einfach zu gut. Also da weiß ich nicht, lag jetzt glaube ich wenig an Adeyemi, dass da wenig Punkte bei rumkommen. Da punktet kein Stürmer ohne Tor gut. Und ja, Weiser halt unter die Räder gekommen gegen Bayern. Und so stehe ich jetzt am Ende auf Platz 1 in beiden Tabs, wenn ich switche beim Live-Match-Day und das fühlt sich ganz gut an.
Ja, das war genug tun. Ich würde sagen, wir können direkt reingehen in die Match-Up.
ja, ich verstehe schon.
Ich glaube, das ist halt for real 3 Jahre her, dass ich das letzte Mal gesagt habe, dass ich in irgendeiner Form Erster in der Champions League war. Und das war die Meistersaison, wo ich am Ende auch Meister geworden bin. Also da wäre ich auch gerne wieder. Ja, wo wir dachten, dass es kein meisterliches Spiel wird, was sich am Ende aber zu einem richtig coolen Spiel rausgestellt hat, war das Freitagabendspiel Augsburg gegen Mainz. Ich habe ja prominent im Stream gesagt, nee, heute gibt's kein Watch-Along, so einen Gurkenkick ziehe ich mir nicht rein. Ja, 2 rote Karten, 5 Tore gefallen, hin und her, Action ohne Ende. Wie habt ihr es wahrgenommen, das Freitagabendspiel?
Ja, fang du mal an, Jakob, mit deinen Mainzern.
Ich glaube, das war das erste Spiel, das heißt erste Spiel, aber eins der wenigen Spiele, wo Mainz jetzt nicht so krank überzeugend war und dann gewinnen sie aber. Also ich glaube, das nimmt Mainz natürlich mit. Das ist jetzt auf die Saison gesehen, glaube ich, auch sehr verdient, dass sie da 3 Punkte mitnehmen. Aber im Spiel selbst war Augsburg dann doch ein bisschen spielbestimmender. Es war natürlich auch der roten Karte geschuldet, die bei Mainz früher war als bei Augsburg. Mit rund 40 Minuten, 35, also über eine halbe Stunde waren in Überzahl. Das merkt man natürlich dann auch in der Ballbesitz-Statistik, deswegen würde ich das mal ausklammern, aber jetzt auch bei XG haben die doppelt so viel wie Mainz, deswegen kann man schon sagen, dass Augsburg das hätte gewinnen müssen oder sollen, aber allgemein auf die Saison gesehen war Mainz, hat es auf jeden Fall verdient, weil die auch schon oft gut gespielt haben und trotzdem noch verloren haben. Man hat natürlich Burkhardt, der auch gelobt wurde mit einem Doppelpack, sehr geil auch für die Besitzer, glaube ich, dass der jetzt mal wieder ein gutes Spiel getroffen hat. Amiri, keine Ahnung. Ich glaube, der ist einfach ein guter Fußballer, aber leider nicht ganz so viel im Kopf scheinbar. Also das war ja nicht mal aus Versehen, das war halt einfach komplett blöd, vor allem auch so kurz danach. Wenn man, keine Ahnung, 90 Minuten in Bayern hat und nicht mehr klar denken kann, wenn man so kaputt ist, dann verstehe ich es noch. Aber es war schon sehr früh im Spiel, das war kurz nach der anderen Aktion, die auch schon blöd war, weil es, glaube ich, wegen Meckern war, die gelbe. Und die rote dann einfach ein taktisches Foul, was wir jetzt auch kein harter Zweikampf war, wo auszusehen auf dem Fuß tritt, sondern es war ein taktisches Foul, was man auch gezielt macht, genauso wie das Meckern und dann ist es einfach sehr, sehr blöd. Und Chor gegen Isende natürlich auch sehr schrittige Szene. Ich glaube, Chor hätte auch rot sehen müssen mit dem Ellenbogen da. Aber das Ende war auch nochmal deutlich dümmer und deutlich offensichtlicher. Das darf man eigentlich als Profi auch nicht machen. Und sonst was, glaube ich, von den Spielern her ist mir jetzt nichts aufgefallen, wo ich sage, ja, der hat herausgestochen, wo man es nicht gedacht hat. Sieb natürlich geschadet mit Tor, ist cool, musste aber dann auch runter wegen der roten Karte. Und sonst, ja, das Mittelfeld mit Zano. Ich glaube, man dachte, der ist ein bisschen cooler, der ist jetzt doch nicht ganz so gut in Kickbase angekommen oder noch wieder in der Sprachbarriere vor allem. Fehlt da noch ein bisschen was und bei Augsburg, was auch die üblichen Verdächtigen, Onyeka auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Und sonst halt Bauer und Jakic, wo wir eh schon sagen, dass das nicht so die Kickbase-Spieler sind, vor allem Bauer auch, waren halt nicht gut. Aber sonst, glaube ich, waren jetzt keine neuen Kenntnisse.
Ja, kann ich vielem nur zustimmen. Bei Mainz ist auch so, Alter, aus 4 Torschüssen 3 Tore zu machen, das ist halt komplett verrückt. Also auf der anderen Seite bei Augsburg 2 von 29. Die Quote muss man sich echt mal geben, was da reingekommen ist. Sonst, ich kann wenig hinzufügen. Bei Augsburg finde ich halt nach wie vor die Innenverteidigung. In Joleo habe ich mir jetzt vor dem Spieltag noch zugelegt, wo er halt irgendwie auch vom Marktwert so ist, dass ich sage, okay, Augsburg Innenverteidigung, die punkten echt konstant. Die kann man sich mitnehmen. Es liegt jetzt bei 10,8. Das finde ich eigentlich sehr, sehr cool für so einen Spieler. Und ich glaube auch Schlotterbeck wird, ja, kostet auch nur 12 Millionen. Finde ich auch okay. Die waren auch beide mal ein gutes Stück teuer, so Richtung 14, 15. Da sind sie mir zu viel wert. Aber die zeigen einfach, dass die, glaube ich, fast egal vom Ergebnis ganz gut punkten können und auch ziemlich konstant sind. Ja, und bei Mainz kann ich irgendwie wenig hervorheben. Du hast auch schon gesagt, man hat sich die Punkte jetzt auch irgendwann mal verdient. Auch wenn das natürlich extrem dämlich war, was Amiri erst gemacht hat, wo ich gedacht habe, okay, Amiri wirft den Sieg weg. Aber was Esende da macht, ist nochmal auf einem ganz anderen Level, finde ich. Also, es ist auch kein Wunder, dass das wieder gegen Dominic Kor ist. Ich meine, das zieht sich jetzt auch ein bisschen durch die Spieltage durch. Ich fand den gegen Bremen schon unter aller Sau. Und ja, auch gegen Augsburg schafft er wieder einen so auf die Palme zu bringen, dass er ihn sogar umtritt. Ist halt geil, aber ja, für Isende hat Augsburg definitiv den Sieg verspielt. Ich glaube, mit der roten Karte wäre das Spiel nicht so ausgegangen.
Dominic Kor, aka der Master of the Dark Arts. Der ist super gut da drin, Leute einfach dazu zu bringen, irgendwelche dummen Aktionen zu tätigen. Das stimmt auf jeden Fall. Ich habe nichts.
Macht er aber selber auch. Also ja, muss man auch. Ja. Also wenn ein Schiedsrichter ein bisschen oder VAR da ein bisschen mehr drauf geachtet hätte, dann wäre er wahrscheinlich oder ziemlich sicher auch geflogen. Deswegen, ja, er kann Leute gut irgendwie zur roten Karte bringen, aber selber ist er auch meistens ein bisschen.
Ja, das ist ja der Hackfleischhackende-Zacke. Der fliegt halt überall rein.
Das ist ja, der triggert halt alle. Ja, aber nicht so mit 150 IQ-Triggern, sondern auch so mit 60 IQ-Triggern. Also selber auch einfach, ich weiß nicht, Leute umboxen so mäßig. Deswegen, ja, nice. Ist halt ein ekliger Spieler einfach. Aber braucht man auch. Also als Mainz-Fan würde ich ihn, glaube ich, lieben.
Ja. Ich würde auch rausheben, Giannoulis hat mir gut gefallen. Das ist ja auch das, was wir letzte Woche schon so ein bisschen rausgehoben haben, wenn er auf der Schiene spielt. Der Mann hat eine Qualität. Der Mann hat auch eine gute Flankenqualität. Auch der Ball auf Isende war sehr, sehr gut reingechippt. Also der gefällt mir da ganz gut. Ist auch relativ günstig. Kann man sich mal mitnehmen für den Preis. Ja, du hast eben auch schon gesagt, Schlotte und Joveleo, die waren halt einfach die ganze Zeit zu teuer. Jetzt sind sie halt in einem Preissegment, wo man sagen kann, die sind es absolut wert und sehr, sehr gute Lückenfüller in dem Preisbereich. Wurde alles gesagt, kann ich genauso mitgehen. Bei Mainz, keine Ahnung, irgendwie ist. Ich habe es mir trotzdem ein bisschen stabiler vorgestellt. Also unabhängig jetzt von der gelb-roten Karte von Nadia Mamiri in den letzten Wochen. Ich fand auch das Bremen-Spiel, da waren sie zwar dominant, aber ich weiß nicht, irgendwie wünsche ich mir da noch so ein kleines bisschen mehr. Mal gucken, ob sie das mit dem Programm, was sie jetzt noch für ein paar Spieltage haben, bevor es dann gegen die richtig harten Matchups geht, nochmal zeigen können. Ich würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten Spiel. War der absolute Kracher. Union Berlin gegen die TSG Hoffenheim. Die Hoffenheimer kassieren nach, ich glaube, 10 Minuten so viele Tore, wie Union bisher in der ganzen Saison davor geschossen hat. Zeigt natürlich auch, dass da richtig gut defensiv gearbeitet wird. Was sind eure Gedanken zu dem Spiel?
Ja, wir haben es ja im Watchalong zusammengeschaut. Völlig verrückt, was da in den ersten Minuten los war. Aber ich habe es ja auch in der letzten Folge schon gesagt, Union, Heimmacht. Und das hat sich meiner Meinung nach echt bestätigt. Auch im Laufe des Spiels hat man Union einfach mit den 2 Toren auch die Grundlage gegeben, den Union-Fußball zu spielen. Dann lassen sie trotzdem noch ein Tor zu, aber am Ende ist das eine sehr solide Leistung von den Unionern, finde ich. Und ja, einfach so ein Trend, der sich weiter durchspielt, zu Hause, besonders zu Hause Union, kann man wieder ein bisschen mitrechnen, genauso wie vor 2 Saisons ungefähr. Das ist schon alles relativ stabil wieder. Punktetechnisch ist es natürlich wieder, ja, es bleibt trotzdem Union, egal ob sie gewinnen, egal ob sie zu Hause spielen oder zu Null spielen. irgendwie keiner sticht da so komplett raus. Ich meine, selbst ein Jong macht mit dem Tor, oder sie haben jetzt auch bei so einem Spiel keinen, der irgendwie 200 Punkte plus macht. Das hat Union generell, da muss schon einer mit zwei Scorern kommen, dass einer über 200 macht. Deswegen bleiben sie weiterhin nicht so attraktiv. Ein paar einzelne Spieler wie ein Diogo Leic, der jetzt das dritte Mal richtig krass gepunktet hat, kann man hervorheben. Auch ein Tom Rothe finde ich cool. Jong finde ich cool, aber sonst, ja, sind das halt alles einfach Durchschnittsspieler, die man in Heimspielen gut ausstellen kann, weil man vielleicht mit einem grünen Balken rechnen kann. Aber sonst ist das einfach ja für Kickbase nach wie vor nicht so cool, egal wie die Leistung auf dem Platz ist. Und bei Hoffenheim, ich habe gar keine Ahnung, also auch die Punkte sind sowas von beschissen. Sagen wir auch wieder Union und ich finde auch immer Frankfurt sind so Mannschaften, wo man echt schwierig gegen punkten kann, und das hat Hoffenheim, obwohl das Spiel eben nur 2-1 ausgegangen ist, nochmal richtig unter Beweis gestellt, dass da keine guten Punkte rumkommen. Bülter der Einzige, der überhaupt über einen grünen Balken kommt, und Akpoguma der Einzige über 60 Punkte. Da ist Kramaric mit 36 schon der Beste, deswegen absolute No-Show, da jetzt wen hervorzuheben. Schwierig. Ich finde auch interessant, dass ein Randac endlich Starter spielt und dann zur Halbzeit wieder rausgeht. Das ist für mich auch ein Statement, dass ich auf den nicht setzen würde. Kann gut sein, dass er dann nächstes Spiel wieder komplett draußen ist. Und sonst, weiß nicht, haben einfach viel zu viele, viel zu schlecht gespielt, dass man da ein großes Fazit ziehen könnte.
Ja, Randac hätte nicht gespielt, wenn Geiger nicht ausgefallen wäre. Das ist die einzige Konsequenz. Also letzten Endes war gar keine andere Option mehr da, als ihn zu bringen. Deswegen, das ist der einzige Grund. Also da braucht man sich gar keine Hoffnung zu machen, dass der nächste Woche irgendwie nochmal ran darf.
Ja, es wurde ja dann auch in der Halbzeit gewechselt und zwei Innenverteidiger sind raus. Also scheinbar hat Masarazu also trotzdem ein bisschen was in ihnen gesehen, sonst hätte er gleich anders aufgestellt und nicht zwei IVs raus, wenn die keine IVs gehabt hätten oder nicht anders spielen können. Aber ja, also ich glaube, Hoffenheim als Fazit kann man sagen, dass sie einfach schlecht sind und Matarazzo kein guter Trainer bei Hoffenheim ist. Also wäre es nicht Hoffenheim, dann wäre der Trainer, glaube ich, schon längst weg, weil der jetzt schon ein, zwei Saisons unterirdisch einfach spielt und keine Ahnung, auch immer ganz komische Entscheidungen trifft, die niemand versteht, aber die dann auch nicht klappen. Also es gibt auch Trainer, die machen komische Sachen, das klappt aber da klappt es nie. Deswegen, keine Ahnung, ich würde es auch nicht wundern, wenn er bald gefeuert wird, aber wie gesagt, bei Hoffenheim ist das den meisten egal, deswegen ist er da auch noch im Amt bei anderen Mannschaften, die ein bisschen mehr Fankultur mit sich bringt, wäre der, glaube ich, schon längst weg.
Doch laut seiner eigenen Aussage in der zweiten Halbzeit ein super Spiel gemacht.
Ja, das ist sehr gut. Dann
ja, das freut uns.
Ja. Junge, aber bei Union, Paul hat schon gesagt, Late und Rothe haben wir eh schon hervorgehoben, die kann man auch, glaube ich, ganz cool mitnehmen. Rothe finde ich schon mit 10 Millionen Grad so an der Grenze. Jong, solange der 4 Millionen oder unter 10 Millionen kostet, kann man ihn noch mitnehmen, aber ab 10 ist es halt dann auch wieder ein Offensivspieler bei Union, deswegen wäre mir dann auch zu teuer. Und ja, ich glaube, bei Hoffenheim gibt es halt Stach, der cool ist, Kramaric, der cool ist, wenn er fit ist, aber jetzt mit der Doppelbelastung würde ich auch schauen, dass ich den irgendwie swap gegen einen anderen Big Boy, und sonst, glaube ich, gibt es nicht viel zu sagen. Ich meine, wenn man jetzt noch so einen Tohumchu oder einen Bischof oder einen Drexler oder so hat, dann würde ich mal das Spiel unter der Woche abwarten. Ich habe jetzt Doppelbelastung, wer da spielt, wie es da so läuft. Wenn da jemand 90 Minuten spielt, dann kann man vielleicht mal so einen günstigen Lückenfüller mitnehmen, aber sonst würde ich da keinen empfehlen.
So schaut's aus. Ja. Weil es jetzt eben noch gesagt hat, die Umstellung in der Abwehr, beziehungsweise warum sie nicht von Anfang an so gespielt haben, man hat ja eine komplette Systemänderung in der Halbzeit vorgenommen, hat dann mit einer Viererkette gespielt, mit Prasso und Gardaschabek auf den Außenverteidigern, Stach und Akpoguma als IVs. Also schon nochmal eine ganz, ganz wilde systematische Änderung auf, was sowieso, also es hat eigentlich gar keinen Sinn gemacht, beziehungsweise man hat dann mit Gendry dann einen anderen Außenverteidiger gestellt und Prasso einfach weiter nach vorne geschoben. Ich weiß nicht, da wurde ja auch schon auf der PK der ganz glücklich, wirklich mit einem breiten Grinsen gesagt, dass das auf jeden Fall eine Option ist für die nächsten Wochen und Monate noch vor dem Spiel. Und da habe ich mir schon gedacht, der Kader ist für mich ein absoluter Dreierkettenkader und macht doch einfach Sinn, dass du dann lieber einen Gendry mit dem Kader-Jabek rotierst, gerade wenn jetzt die Mehrfachbelastung losgeht. Prass ist kein, also Prass ist für mich ein Schienenspieler vom Herren, da gehört er eigentlich hin. In dem Spiel auch mit einer sehr schönen Torvorlage. Aber die Abwehr generell, also keine Ahnung, steckt dein Grillo auf ZIV, wunderbar, dann Drexler, Ranac kann sich dann die Leistung durchsetzen, Akpoguma macht bisher einen ziemlich stabilen Eindruck. Das hat Matarazzo auch letztes Jahr schon so oft gemacht, einfach sinnfrei irgendwo Rotation vorzunehmen, statt sich eine Mannschaft mal einspielen zu lassen. Gerade im Mittelfeld gibt es dann auch immer wieder, dass dann ein Tohumchu zwei geile Spiele macht und dann plötzlich zwei Spiele wieder auf der Bank sitzt, dann sitzt ein Stach mal auf der Bank. Also ich weiß nicht, das ist irgendwie ganz, ganz absurd, was Matarazzo da macht, aber naja. Ich würde auch sagen, Jong ist für mich sogar eine Kaufempfehlung. Ich fand den richtig stark. Ist jetzt eine kleine Sample-Size, aber ich fand den recht cool. Kann man auf jeden Fall mal auf dem Zettel haben. Weiter geht's mit dem absoluten Kracher zwischen Bochum und Kiel. Ja, ich habe auch schon im Rückblick gesagt, für mich hat man hier übelst gemerkt, der Qualitäts-Drop-Off im Vergleich zu den anderen Spielen, selbst zu Union Hoffenheim, war hier wirklich brutal. Das war wirklich zweimal zweite Liga. Ja, was sind eure Takes dazu?
Ja, ich glaube, braucht man nicht ganz so viel dazu sagen zum Spiel, damit wir ein bisschen vorwärts kommen. Ja. Ich sind einfach zu schlecht für die erste Liga, beide Teams. Kiel war sogar besser als Hofmann, perfekt, als Bochum, aber trotzdem gewinnt es Bochum. Ich glaube, das ist schon ein Fingerzeig, wenn Kiel eigentlich statistisch gesehen besser als Bochum ist und trotzdem von jedem anderen rasiert wird. Ja, ich glaube, keine Ahnung, gibt es halt ein paar günstige Spieler, wie ein Wittek, der jetzt eigentlich auch schon zu teuer ist, aber so ein Hofmann jetzt noch sehr günstig als Lückenfüller oder ein Pichler oder so. Aber ich würde mir da niemals jemanden holen, wenn ich es nicht müsste. Und mehr braucht man dazu, glaube ich, nicht sagen.
Ja, ich würd nur auf den jeweiligen Seiten einmal Wittek und Skripski mitnehmen, weil das einfach die Main-Männer sein werden. Johansson kann man noch rausheben, ansonsten bin ich da voll bei dir. Und Kelati, weil er 500k kostet.
Ich würde mir auch keinen Wittek holen, wenn ich in keiner großen Liga spiele. Also, wenn man halt, weiß nicht,
Wittek ja, ist, glaube ich, ganz okay, wenn man... Ja, werden, dass viele Leute zuhören, die wirklich in kleinen Ligen spielen. Das sind nämlich dann zwei Teams, wo ihr wirklich gerne von wegbleiben könnt, da verpasst ihr gar nichts. Wenn ihr jetzt in großen, kompetitiven Ligen spielt, wie wir es tun, dann nennen wir extra immer hier noch ein paar Randspieler, die man mitnehmen könnte, aber beide werden keine große Kickbase-Attraktivität haben.
Ja, ich werde den Wittek wahrscheinlich trotzdem behalten.
Das ist ja auch eine große kompetitive Liga.
Ja, weil er dauerhaft einer der Top-Spieler bei Bochum sein wird und besonders auch mit vielen Torbeteiligungen. Also wenn Bochum halt irgendwelche Torbeteiligungen hat, dann ist er meistens mit am Start. Wie auch in dem Spiel, wo er jetzt im Nachhinein noch das Tor eingeleitet bekommen hat. Zu Kiel ist auch alles gesagt. Kelati wird richtig gut steigen, Skripski wird richtig gut steigen. Sind halt ein paar, die jetzt durch Scorer und ganz vernünftige Punkte gut hochgehen werden. Aber ja, Kiel und Bochum, wie ihr beide schon gesagt habt, vielleicht bei leichten Heimspielen mal aufstellen. Aber sonst sind die einfach trotz geringem Preis einfach nicht wert für gute Punkte.
So sieht's aus. Bremen-Bayern. Demontage in der Konferenz für Paul Vaas. Tale of Two Hearts. Jetzt sehen können in der Kamera, hat ja wunderbar auch seine Webcam angehabt bei uns in dem Konferenzstream, als Gnabry getroffen hat. Ich kann sagen, das Gnabry-Tor war erstmal ein bisschen egal. Also da war der Ärger auf jeden Fall größer, als dass er sich über das Gnabry-Tor gefreut hat. Dementsprechend, Paul, wie hast du es wahrgenommen? Wie hast du es wahrgenommen? Jeder weiß, wie das Spiel wahrgenommen wurde. Du kannst eigentlich direkt reingehen.
Ja. Schwierig. Also, ich sag mal so, ich bin mit der Erwartung reingegangen, dass es vielleicht ganz eng sein könnte, eben weil Bremen sich auch so gut geschlagen hat zu Hause gegen Dortmund und da kein schlechtes Spiel gemacht hat und generell, ich glaube, jetzt saisonübergreifend 8-9 Spiele ungeschlagen ist. Aber Bayern ist mit so einer Wucht ins Weserstadion gekommen und eben auch mit diesem Pressing, was egal wie du dieses Spiel aufziehen willst, selbst wenn du schnell nach vorne spielst, du bist trotzdem den Ball so schnell los, dass du ja in Bremens Fall einfach komplett überfahren wirst. Dass sie mit 5-0 gegen sich nicht sogar insgesamt Minuspunkte machen, das ist für mich noch eine Überraschung, dass da Stark zum Glück ein paar Mal im Weg stand. sonst wären da auch insgesamt Minuspunkte. Deswegen, ja, Bayern überkrass, Ulisse überkrass. Kane, ich glaube, du hast es im Rückblick schon gesagt, irgendwie 289er Schnitt, brauchen wir auch nicht drüber reden. Bei Bayern kannst du fast jeden hervorheben. Die haben alle unglaublich gut gespielt und Gnabry nach wie vor, weil ich noch ein Team habe, erwähne ich es noch kurz, der ist so am Ballen, der hat so Bock, jedes Mal, wenn der drin ist, gibt dem 45 Minuten, der gibt dir einen Scorer. Deswegen Bayern unglaublich gut und ich glaube auch in Zukunft die Mannschaft, die man aufstellen muss, weil mit dem Spirit überfahren die alle.
Ja, Davis hat Tobi auch schon hervorgehoben im letzten Podcast. Muss man, glaube ich, auch jetzt spätestens auf dem Zettel haben. Wenn er jetzt auf den Markt kommt, muss man da zuschlagen. Durch die Bowie-Verletzung ist er, glaube ich, gesetzt und der ist auch ein Spieler, der einfach immer spielen kann und auch viel wegstecken kann von der Belastung. Und dann ist er natürlich auch ein cooler Spieler bei so einer Bayern-Mannschaft. Sonst war natürlich alle sehr geil. Coman ist natürlich trotzdem noch ein Lückenfüller, den ich mir nicht holen würde. Ulisse, Gnabry und Sané kann man sich alle, glaube ich, ganz gut kaufen. Wenn Sané jetzt langsam fit wird, da muss man halt schauen, wie viele Minuten er jetzt bekommt. Aber ich glaube, der lohnt sich jetzt mittlerweile schon langsam für Marktwert. Und auch Pavlovic, glaube ich, ist ein Spieler, der mehr spielt als Pelinja auf jeden Fall und dadurch ganz cool sein wird, aber auch nicht bei kleinen Ligern, also auch wenn dann bei größeren Ligen. Und bei Bremen, ja, war halt ein schlechtes Spiel. Ich fand es auch schon eigentlich recht enttäuschend von Bremen, auch wenn man gegen FC Bayern spielt, der gerade in so einer Form ist, also nicht einmal irgendwie ansatzweise einen Schuss hinzubekommen, 0,00 XG. Ich glaube, das war auch letztes Mal Bremen gegen Bayern, wo das der Fall war, vor 10 Jahren oder so. Ist dann schon in der aktuellen Form, glaube ich, eine Enttäuschung. Und auf jeden Fall auch ein Ausrutscher wahrscheinlich, aber trotzdem habe ich mir da ein bisschen mehr, oder nicht erhofft, aber ich habe ein bisschen mehr von Bremen erwartet. Aber ich glaube, das wird dann auch, wenn es nicht gegen Bayern geht, wieder besser. Aber trotzdem für mich die größte Enttäuschung an dem Spieltag.
Ja, es ist halt so geisteskrank schwer, dieses Jahr gegen Bayern zu spielen, ohne Spaß. Das ist einfach ein ganz anderes Niveau als der FC Bayern, den er letztes Jahr hatte. Du gehst als Bremen in dieses Spiel rein mit einem sehr passiven Ansatz, was vollkommen richtig war. Das habe ich auch im Stream mehrfach gesagt. Was willst du sonst machen? Du musst hier reingehen und dir denken, pass auf, wir halten irgendwie die Null und wenn wir gut spielen, halten wir lange die Null und schaffen es irgendwie durch eine Umstellsituation hier ein Türchen zu machen. Das ist die einzige Möglichkeit, gegen den FC Bayern zu punkten oder im schlimmsten Fall spielst du 0-0, was gegen den FC Bayern auch ein geiles Ergebnis ist. Dann wirst du da innerhalb von so kurzer Zeit so dermaßen überrollt und Bayern ist ja auch dieses Jahr so crazy gnadenlos. Die hören ja nicht auf, die trampeln weiter drauf rum, jeder hat nochmal Bock. Dann kommt ein Gnabry von der Bank, der noch Hunger hat wie Sau. Es ist unfair. Also ich bin übelst auf Leverkusen-Bayern nächstes Wochenende gespannt, weil ich kann mir vorstellen, dass der FC Bayern in der aktuellen Form Leverkusen auf jeden Fall abgelöst hat als die beste Mannschaft der Liga und vielleicht auch die beste Kickbase-Mannschaft der Liga. Also wenn wir nächste Woche dann im Clash sehen, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, werden wir dann genau in einer Woche hier im Rückblick natürlich auch ausführlich darüber reden. Heidenheim gegen Freiburg, das war für mich die Überraschung des Wochenendes. Also ich habe grundsätzlich natürlich nicht erwartet, dass Heidenheim das hier souverän gewinnt. Ich habe, glaube ich, 1-1 getippt. Aber Heidenheim wirkte für mich dennoch bisher sehr stabil, haben auch, obwohl sie letzte Woche gegen Dortmund verloren haben, beim 4-2 einen sehr guten Eindruck gemacht, gerade in der zweiten Halbzeit. Und dann werden die da so dermaßen gnadenlos von Freiburg abgekocht. Was denkt ihr zu dem Spiel?
Also ich finde es krass, dass Heidenheim zu Hause 3 Tore kassiert. Ich glaube, ich weiß nicht, wie oft es gab letzte Saison oder wenn es überhaupt gab. Also sehr, sehr gut von Freiburg. Ich glaube aber, Heidenheim ist jetzt noch eine stabile Mannschaft, aber Freiburg ist einfach geil unter Schuster scheinbar. Also ich glaube, mittlerweile ist es schon eine gehobene Mittelfeldmannschaft, die man auf jeden Fall eine Aktie im Team haben sollte. Auch Grifo und Dorn natürlich sehr, sehr geil. Grifo auch wieder in Topform nach dem letzten Saison, glaube ich, ist es auch wieder ein sehr, sehr cooler Kickbase-Spieler. Auch Ginter Lienhardt zu Null natürlich auch sehr stabil. Ich bin mal gespannt, was mit Rosenfelder jetzt wird. Der ist ja ausgefallen. Natürlich schwer für so einen jungen Spieler, der sich dann rankämpft durch die Ginterverletzung und dann spielen die zwei zusammen und spielen dann souverän zu Null gegen Heidenheim in Heidenheim, was sau schwer ist eigentlich. Bin ich mal gespannt, wie er damit umgeht, wie Schuster damit umgeht. Adamu jetzt auch nicht so überzeugend gewesen, aber ich glaube, das ist halt einfach der Spielertyp passt einfach gut zum System und ist wichtig für Freiburg, deswegen wird er auch weiterhin spielen. Also Freiburg würde ich mir kaufen, wenn ich noch nichts habe und wenn was auf den Markt kommt. Und bei Heidenheim haben wir eh schon immer gesagt, dass die halt recht teuer sind, weil sie jetzt eine Doppel- oder Dreifachbelastung haben, ist es halt eklig. Man kann sich natürlich immer noch so einen Wander, so einen Starspieler holen, wenn man das Geld hat. Das ist ähnlich wie Wittig, nur bei einer besseren Mannschaft. Der ist halt einfach so ein zentraler Spieler, der viel macht. Aber ist halt leider einfach ein bisschen zu teuer, wie halt immer, wenn eine Mannschaft in der Vorsaison gut spielt und dann irgendwie Dreifachbelastung hat dadurch, das war bei Union, bei Wolfsburg, bei ganz vielen Mannschaften so, da muss man halt leider ein bisschen abwägen, vor allem auch mit dem guten Saisonstart.
Ja, da habe ich auch wenig hinzuzufügen, ist halt auch krass, wenn man das vergleicht, Heidenheim nur 100 Punkte mehr insgesamt als Bremen gemacht, die ja mit dem Ball gefühlt gar nichts zu tun hatten, also daran sieht man auch, wie drückend Freiburg da einfach war und wie die Spielkontrolle da auch verteilt war. Obwohl der Ballbesitz das gar nicht so hergibt. Ich meine, Heidenheim hatte 42% Ballbesitz, das dann 160, oder nee, was waren es gerade? Ich glaube, 180 Rohpunkte oder so. Nee, 160 Punkte insgesamt rauskommen, ist natürlich schon ein bisschen krass, besonders für Kickbase gesehen. Alle Spieler so vereint, der Einzige, der raussticht, ist Mainka, sonst brauchst du gar keinen hervorheben. Besonders wenn keine Tore geschossen wird, dann sind die anderen Spieler sowieso meistens eher in der unteren Region zu finden. Freiburg wirklich stark, du hast es schon gesagt, unter Schuster voll angekommen, sehe ich ganz genauso. Auch Freiburg muss man definitiv auf dem Zettel haben, wenn es um Sachen wie Championship oder so geht. Grifo ist auch komplett im Flow, kann man sicherlich gut in den nächsten drei Spielen, die jetzt auch noch ganz in Ordnung sind, aufstellen. Ich meine, da kommen jetzt Pauli, Bremen und Augsburg, genau. Und da sollte mindestens noch ordentlich was drin sein. Deswegen super solide, haben keine Doppelbelastung. Also Freiburg finde ich sehr, sehr, sehr attraktiv, wenn man auch bedenkt, wie sehr die anderen Mannschaften große Kader haben und viel rotieren. Dann mal auf so einen Doan gehen, auf einen Grifo, oder auch auf einen Eggestein oder so, finde ich eigentlich sehr, sehr valide und Freiburg auch sehr interessant jetzt.
Was, glaube ich, noch interessant ist, ist Dingchi. Denkt ihr, der hat gespielt, was gegen Heidenheim ging, oder ist der jetzt in der Startelf vor Höhler?
Boah, ich finde es schwer. Ich glaube schon, dass er vor ist. Ich dachte aber tatsächlich auch nicht, dass er diese zweite Stürmerrolle spielen kann, sondern dass dann, ich weiß nicht, wie es realtaktisch war, ich habe es mir nicht angeschaut, um ehrlich zu sein, aber ich dachte halt eher, dass dann ein Doan oder ein Grifo, der definitiv nicht in der Mitte gespielt hat, dann in die Mitte ziehen müssen, damit Dingchi außen spielen kann. Er hat aber diese zweite Römer-Stürmerrolle gespielt. Das war der einzige Grund, warum ich da Höhler vorgesehen habe. Und hat es auch sehr gut gemacht. Also der hat mir insgesamt im Spiel auch sehr gut gefallen. Hat ja auch den Assist dann am Ende beigesteuert, aber unabhängig davon hat er mir sehr gut gefallen. Ich würde ihn mitnehmen, aber ich finde zum Beispiel, bei uns wurde jetzt, glaube ich, über 3 Millionen overpaid. Das wäre es mir nicht wert. Das wäre mir dann den Gamble nicht wert. Ich habe, glaube ich, 1,5 Millionen drüber geboten, weil er wird auch gut steigen. Das kann man mal machen, aber ich würde ihn jetzt nicht crazy overpayen. Ich glaube aber trotzdem schon, dass er spielen wird, sonst hätte ich auch nicht drauf geboten.
Das glaube ich auch. Ich glaube, der bringt nochmal richtig was mit für Freiburg und damit Adamu und Dingchi noch so zwei so schnelle zu haben, kann sich definitiv auszahlen. Aber ja, also mir wäre es jetzt auch nicht wert gewesen. Ich habe ja mit Adiyemi jetzt nicht unbedingt den besten vorne drin. Also kann mir auch vorstellen, noch irgendwas im Angriff zu machen. Deswegen habe ich auch drauf geboten. Aber wie Tori schon gesagt hat, die 3 Millionen, die wären es bei mir auch nicht gewesen.
Liga Insider listet ihn als First Choice, aber mit Alternative Höhler. Einzige Alternative im ganzen Team. Also sie sind es auch noch nicht zu 100% sicher, sehen aber auch tendenziell leicht vorne.
Das ist auch geil bei Freiburg, dass du wirklich so safe planen kannst, wo du es gerade sagst, einzige alternative Position. Und man kann schon fast nach der Performance jetzt ausgehen, dass Dingchi nochmal spielt, dann hast du 11, die safe spielen. Also hat man in wenigen Mannschaften so. Muss man einfach nur mal bei Leverkusen die Startelf öffnen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann gehen wir weiter zum Samstagabend-Topspiel. Es war Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Paul, Alter, war es nicht schön. Also Jakob konnte leider nicht dabei sein, der war auf dem Geburtstag. Aber wir haben hier wirklich in alter OG-Manier haben wir uns hier hingesessen. Ich habe den Stream ausgemacht. Wir haben einfach bei Lieferando, hit us up, eine Pizza bestellt und haben einfach dieses Spiel genossen. Ich mit Kleindienst, du mit Stöger, haben dabei eine schöne Pizza bzw. eine Snackbox in uns reingepfeffert. Es war wunderschön. Spielausgang war für mich dann jetzt nicht unbedingt mega krass. Stöger hat ja trotzdem total abgeliefert. Wenn es zusammenfassen würde, in der ersten Halbzeit Frankfurt extrem gnadenlos. In der zweiten versucht Gladbach dann recht viel. Frankfurt verteidigt das aber sehr souverän zu Ende und am Ende gewinnen sie auch höchst verdient mit 2-0.
Ja, gute Zusammenfassung. bei Gladbach wirklich. Also, ich habe Tobi auch die ganze Zeit gesagt, während wir es geschaut haben, eigentlich ist Gladbach wirklich die ganze Zeit drauf und dran, den Ausgleich zu machen. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, irgendwie, Frankfurt verteidigt das zwar gut, aber so die Fülle an Chancen und auch die Spielüberlegenheit einfach, die muss eigentlich für Gladbach reichen, dass es am Ende doch hier noch irgendwie unentschieden ausgeht. So zeigen es am Ende auch die Statistiken, dass da ja deutlich mehr auf der Gladbacher Seite los war. Aber dazu ist es nicht mehr gekommen, sondern eben zum Frankfurter 2-0. Frankfurt saugut gespielt, haben es auch so ein bisschen gesagt, so den heiligen Ergebnisfußball, also haben sie wirklich richtig, richtig gut gemacht. Ja, die Offensive super stark, besonders eben Mamouche und Ikitike super spannend, beide nach wie vor auf dem absoluten Top-Level. Die Verteidigung auch cool, aber sag ich immer wieder, mir ist die Frankfurter Defensive einfach grundsätzlich zu teuer und ja, das Mittelfeld wird im eigenen Ballbesitz komplett überspielt und ist quasi nur existent gegen den Ball, weswegen auch viele recht gut gepunktet haben, eben durch zu Null und auch durch viele Defensivaktionen, die man eben gegen Gladbach hatte, weil man sich halt viel dann auf die Verteidigung fokussiert hat. Konter fand ich dann am Ende auch tatsächlich relativ schwach, also hatten viele Chancen auch mal sich rauszuspielen, weil Gladbach immer höher stand und eben immer stärker das Spiel ja an sich gerissen hat, insbesondere eben Stöger, der mit, ich glaube, 160 Punkten hat, by the way, gerade jeden einzelnen Pass gegnerischer Elfter, den er wegkorrigiert bekommen hat, hat er wieder zurückbekommen. Also hat jetzt 23 Korrekturen. Die waren eigentlich auch sau stark und ich habe ja schon gesagt, das hätte für ein Tor gereicht, aber am Ende ist es das zweite für Frankfurt geworden und ich glaube auch relativ verdient geht Frankfurt da mit den 3 Punkten nach Hause.
Ja, ich habe ja auch gesagt, dass es, glaube ich, so leid es mir tut für Trapp, nicht so schlimm ist, dass sich Trapp verletzt. Jetzt hat man natürlich das, keine Ahnung, beste Beispiel gehabt, dass Kawasantos da einfach so ein krankes Spiel hingelegt hat. Das kann man natürlich nicht wissen. Aber ich hätte mir auch vorstellen können, dass in so einem engen, in so einer Druckphase von Gladbach dann halt so ein Trapp-Fehler mal wieder reinkommt. Und das ist schon krass, dass da so ein junger Spieler so eine Ausstrahlung hat und da so eine Sicherheit mitbringt. Kann man jetzt natürlich nicht vergleichen, aber so ein Spiel habe ich schon ewig nicht mehr von Trapp gesehen. Deswegen glaube ich sehr, sehr cool, dass der da so gut angekommen ist. Sonst wurde, glaube ich, fast schon alles gesagt. Ich bei Gladbach, ich meine immer das Gleiche, die Verteidigung ist einfach zu schlecht. Selbst Ebi, der jetzt der Beste war, gar keine Chance im 1 gegen 1, auch wenn Ikitike natürlich ein kranker Spieler ist, aber trotzdem, der ist einfach, weiß nicht, wie so ein langsamer Panzer da hinten drin. Einfach zu schlecht die Abwehr, das haben wir aber auch schon oft genug gesagt. Was ich noch bei Gladbach, vor allem die ersten 60 Minuten, ein bisschen erschreckend fand, dass sie einfach hinten den Ball hatten in der Verteidigung und im Mittelfeld ein bisschen den Ball hin und her geschoben haben, aber nie nach vorne gegangen sind. Sowohl Skelly als auch Netz haben keinen Drang nach vorne gehabt, haben nichts nach vorne hinbekommen, auch Reiz nicht, der mir auch nicht gut gefallen hat, irgendwie auch wenn er eine gute Bewertung hat. Ich fand, der hat nicht wirklich viel dem Spiel beigetragen und oft 2-3 Mal blöde Fehlpässe gehabt, die echt gefährlich hätten werden können. Und da war Stöger und auch Hack, der nicht so eine gute Bewertung hat, die einzigen, die aber die Bälle mal nach vorne geschleppt haben. Also Stöger macht das ja sowieso, aber ich fand, Hack hat das auch 4 oder 5 Mal gemacht, dass er dann nach gefühlt 5 Minuten, war natürlich nur maximal eine Minute oder was so eine Ballbesitzphase ist, wo nichts gegen sich mal fallen hat lassen, den Ball genommen hat und dann mal kurz angeschoben ist, in den freien Raum rein, was auch ein Netz oder ein Skelly hätte machen können, weil der jetzt nicht groß gedrippelt hat, sondern einfach mal mit dem Ball angezogen hat und an einem Spieler einen großen Bogen vorbeigelaufen ist und dann halt mal nach vorne den Ball ein bisschen getragen hat, was Stöger halt auch oft gut macht, einfach die Räume zu sehen. Das hat irgendwie gar nicht geklappt, im Abseits von Stöger und Hack eben, dass sie das mal gemacht haben. Bin ich mal gespannt, wie die das hinbekommen. Ich meine, man hat ja die 2 Spieler, deswegen kann man das natürlich gut mit denen machen, aber es war schon komisch, dass oft irgendwie so eine leere Phase war von Gladbach. Also fand ich zumindest beim Zuschauen, dass sie halt oft ohne Idee hinten den Ball hin und her geschoben haben und keiner richtig Bock hatte anzuschieben. Wo sich dann Frankfurt auch einfach ausruhen konnte und dann auch wieder gut pressen konnte, weil das haben sie ja auch die ersten 60 Minuten, die sind ja nur draufgerannt die ganze Zeit, das war auch eklig zu bespielen. Aber als Gladbach hat man denen auch die Möglichkeit gegeben, vor allem auch mal solche Ruhephasen zu haben, weil Gladbach, wie gesagt, oft einfach nichts gemacht hat.
Ich fand Reiz tatsächlich gut, also der hat mir richtig gut gefallen. Mit Weigel zusammen, das gefällt mir einfach auch deutlich besser als ein Sander, der ist mir dann zu statisch. Ich finde, Reiz bringt da eben die von dir geforderte Vertikalität und auch das Lösen in Pressing-Situationen mit rein. Hab mir auch gerade nochmal die Statistiken angeschaut, 50 von 55 Pässen, 100% Passquote. Also der hat auch rein statistisch ein gutes Spiel gemacht und vom Eye-Test her hat er mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß noch, ich habe zu Paul gesagt bei der Auswechslung, dass er für mich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat insgesamt. Den möchte ich ja nicht mit reinnehmen. Für mich liegt das dann eher daran, dass man sehr gleichmäßige Flügelbesetzung hatte mit Ngumu und Hack, die schon natürlich auf ihre Art und Weise die über Dynamik und Athletik einen Mehrwert bieten, aber oftmals halt einfach dann im letzten Produkt nicht präzise genug sind. Beide haben für mich kein schlechtes Spiel gemacht, aber da ist halt schon cooler, wenn du dann einen Gegenpart mit einem Franck Honorat hast, der nächste Woche zurückkommt, der dann auch mal eine gute Flanke spielen kann und auch viel, viel besser im Passspiel ist. Wenn du dann dazu einen Robin Hack spielst, den ich auch die ganze Zeit da fordere, der dann eben dieses Verrückte reinbringt, auch gerne mal Einzel- oder Individualaktionen mit reinbringt, dann gefällt mir das eigentlich sehr, sehr gut. Ich glaube, da waren die größten Probleme, dass man da zwar über Speed gekommen ist, aber wenig Qualität im letzten Produkt hatte. Für mich war eher das Problem, wie du eben schon gesagt hast, dieses Abwehrkettenproblem. Ja, die hatten Ballbesitz, gerade in der zweiten Halbzeit haben sie da, was den Ballbesitz angeht, sehr dominant gewirkt, aber das war halt sehr, sehr leer, wenig Ideen. Lag auch viel daran, dass Frankfurt das sehr, sehr gut verteidigt hat, was uns auch aufgefallen ist, Paul und mir, als wir zusammen geschaut haben, die beiden Stürmer, also Ikitike und Mamouche, sind halt sehr hoch angelaufen. Gleichzeitig stand die Abwehrkette aber sehr tief, sodass du eben nicht einen Ngumu und einen Hack in die Räume reinbekommen hast. Wo dann eben, wenn sie mal durchkamen, war es dann auch gefährlich. Dann hat, wie gesagt, das Endprodukt gefehlt. Aber ja, wenn sie dann diese Ballbesitzpassagen hatten und Frankfurt in einem dichten oder verdichteten 4-4-2 gestanden haben, dann hat Gladbach wirklich keine Idee gehabt. 0,0. ich wüsste auch nicht, wie sie das hätten anders lösen sollen. Das würde ich dann tendenziell fast schon eher auf Frankfurt münzen, dass sie das einfach verdammt gut verteidigt haben. Ja, ich denke, wie gesagt, gerade die Flügelbesetzung wird nächste Woche nochmal deutlich besser werden, wenn dann Frank Honorat zurückkehrt. Und ja, ich hoffe, da wird ein dicker, fetter Transfer im Winterfenster auf der Rechtsverteidigerposition stattfinden, dass ich mir Antis Fußballer Skelly nicht mehr angucken muss.
Wird sowieso nicht passieren.
Ja, danke.
Ich weiß. Ja, glaube ich auch nicht. Aber es ist krass, dass Gladbach, wie viele Punkte haben die? Einen Punkt? Oder Platz 14 ja,
die
sind
so, die? Yes, die spielen eigentlich so geil,
obwohl
Mann.
Obwohl die echt gut spielen. Ja. Ja. Jetzt Frankfurt halt ein starker Gegner, da kann man mal einigermaßen nicht so gut ausschauen, aber sonst haben die echt immer sehr gut gespielt. Auch jetzt gegen Frankfurt auch in der Phase gehabt, wo sie sehr drückend waren und dann so wenig Punkte und da hinten drin zu sein. Könnte auch wieder eklig werden, die Saison, wenn man dann jetzt die nächsten Spiele nicht gewinnt, weil man irgendwie schon zu viel mit dem Kopf dabei ist.
Aber ich finde, das liegt auch generell so ein bisschen an dieser Abschlussschwäche. Also auch bei 24 Torschüssen wieder keinem Tor unterzubringen. Und Santos hat eben auch viel gehalten. Und da war einfach so gefühlt außer Kleindienst. Und Stöger, wenn er ihn zumindest mal auf dem Linken hat, fand ich so unfassbar weit weg, wie er es teilweise versucht hat, kann da irgendwie keiner so richtig aufs Tor schießen. Also ein Gumbo finde ich echt schwach aufs Tor. Und auch alle anderen, die es irgendwie mal probiert haben. Ich kann mich noch an eine ganz gute Situation von Reiz erinnern, wo er so durchgebrochen ist. Schießt dann auch irgendwie sehr zentral auf den Keeper. Also ich finde, die Abschlusssituationen werden auch super schlecht genutzt, weil man sich eigentlich super viele rausspielt. Mit 24, du hattest auch im Video gesagt, Stöger allein hat 13 Chancen rausgespielt. Das muss eigentlich reichen, um mal hier und da ein Tor zu machen. Also selbst wenn die meisten Abschlüsse vom 16er sind, ist das ein Volumen, was echt für das ein oder andere Tor reichen sollte.
Ja, es gab ja auch die Aktion in dem Spiel.
Extrem defensiv stark, weil die haben zwar viele Schüsse zugelassen, aber halt so Union-like, dass du halt viele Schüsse zulässt, aber im 16er gefühlt gar nichts. Und die haben auch null Großchancen sich rausgespielt in dem Spiel. Und dann ist es halt schon mal nicht unwahrscheinlich, dass du dann kein Tor machst, wenn du keine einzige Großchance dir rausspielst. Natürlich ist das Volumen auch von Distanzschüssen dann irgendwann mal, dass da ein Tor fällt, aber ich glaube, das war schon sehr gezielt oder sehr gut von Frankfurt verteidigt, dass sie die gefährlichen Situationen vom Tor weggehalten haben.
Ja, definitiv, definitiv. Weil wenn du Gladbach dieses Jahr in diesen Ballbesitzpassagen drin hattest, da haben die auch gegen Leverkusen zum Beispiel sehr viel Gefahr vorne ausgestrahlt. Ich würde das dann auch tendenziell eher darauf schieben, dass die Eintracht das wirklich extrem gut verteidigt hat am Ende. Gut, dann gehen wir rein in den Crazy Sonntag und starten rein mit dem 7-Tore-Spiel Bayer 04 Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg. Junge, 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 was ist da denn los, Alter? Also ich kann direkt mal vorwegnehmen, so Prefake-mäßig, die Leverkusener starten mit einer Viererkette rein, auch wenn das bei Fortmob jetzt beispielsweise mit einer Dreierkette gelistet war, es war sehr, sehr eindeutig eine Viererkette. Das bedeutet Belosio und Mukiele auf den beiden Außenverteidigern. Grimaldo hat dann dafür vorne so ein bisschen im Halbraum agiert und ja, ich nenne es jetzt mal so eine Art 4-4-2, nicht unbedingt, aber es wirkte für mich sehr, sehr stark nach einem 4-4-2, was dann aber auch in der Halbzeit korrigiert wurde. Eure Gedanken zu dem verrückten Spiel.
Ja, Jakob, kannst du gern raushauen. Bei mir war Sonntag leider nicht viel mit Fußball schauen, nur Punkte checken von meinen Spielern. Sonst habe ich es leider nicht so richtig geschafft, die Spiele zu schauen, nur die Highlights eben heute Morgen.
Ja, war ein sehr wildes Spiel, wie man schon gesehen hat oder gemerkt hat an den Toren. Ich fand, Wolfsburg hat es natürlich gut gemacht, was jetzt auch schon öfter gegen gute Mannschaften einfach gut mitgehalten haben oder allgemein ganz okay spielen. Aber es war trotzdem für mich immer noch, oder hat man auch gesehen, dass es halt eine Top-Mannschaft war gegen so einen kleinen Herausforderer, der halt mal einen guten Tag erwischt hat. Ich würde jetzt auch nicht Leverkusen jetzt irgendwie da schlecht reden, dass es halt so nur 4-3 ausging oder dass es knapp war, weil es halt einfach mal so ein Spiel gibt, wo das Momentum am Ende dann wieder bei Leverkusen ist, aber davor deutlich auch bei Wolfsburg ist. Leverkusen 80% Ballbesitz, 91% Passquote, Wolfsburg nur 68% Passquote, also das ist schon das typische dominante Leverkusen, auch fast dreimal so viel erwartete Tore gehabt, Leverkusen. Also ja, ich glaube, Leverkusen hat das verdient gewonnen und es war halt trotzdem das Ergebnis sehr, sehr knapp, weil halt Wolfsburg auch mal, ja, was heißt Glück, aber halt einfach mal so ein typisches Spiel, Top-Mannschaft gegen so eine mittelklassige Mannschaft, wo es halt auch mal eng werden kann, aber war cool anzuschauen, aber ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwie Leverkusen dadurch schlechter ist für die nächsten Spiele oder Wolfsburg jetzt unbedingt besser. Wolfsburg war jetzt die ganze Saison schon ganz gut mit dem Start, hat auch immer gut mitgehalten. Ich glaube, das ist weiterhin so. Die werden auch Kickbase-Relevanz haben und Leverkusen wird immer noch eine Top-Mannschaft bleiben. Deswegen, ich glaube, so viele neue Erkenntnisse, auch positionsbedingt bei Leverkusen gibt es nicht die Rotation, die wir gesagt haben, die es gibt, gab es. Der Kern hat gespielt, sogar der erweiterte Kern. Obwohl eigentlich nur der Kern mit Taka, Würz und Grimaldo, den wir auch hervorgehoben haben. Boniface mal eine Pause bekommen, was auch immer passieren kann. Tabsoba hat auch wieder gespielt, wo wir gesagt haben, der ist auch noch sehr, sehr sicher. Und sonst halt diese Rotation, diese 50-50-Dinger. Und bei Wolfsburg war, glaube ich, alles wie gewohnt. Da gab es jetzt auch keine großen Überraschungen, außer dass halt Özcan nicht gespielt hat. Aber ich meine, das kann man auch nicht unbedingt erwarten. Und wenn, dann ist er auch nicht so punktepotent.
Mura 90 Minuten, also finde ich noch erwähnenswert. Hätte ich auch nicht gedacht, dass der schon...
Ja, vor allem, weil er ja schon am Oberschenkel irgendwie was hatte nach 30 Minuten. Ich dachte, also dann noch 90 Minuten ihn draufzulassen.
Der hat da mal Luft wie Super Mario, Alter. Der sieht aus wie ein Miniaturmensch, aber der ackert da wirklich sich einen ab. Das ist Wahnsinn.
Hat der 90 Minuten gemacht? Ja, also bei Kimper steht nach der 66. Raus.
Ausgewechselt. Nee, 90 Minuten ist der rausgegangen für Wavro. Da haben die noch einen Innenverteidiger gebracht.
Okay, dann hat er 30 Minuten lang den Ball nicht berührt. Ja. Perfekt. Ja, ich weiß nicht, Leverkusen... Nach wie vor sind einfach im Vergleich zu Bayern so viele Positionen, die so unklar sind und so unpredictable, finde ich echt schwierig. Und ich glaube auch selbst die Position, die wir eben als safe genannt haben, wie auch ein Wirtz jetzt mit 305 oder 318 Punkten hat er jetzt,
das ist krank, Alter.
Werden halt einfach immer wieder auf der Bank sitzen und einen nerven, aber allein diese 300-Punkte-Spiele, wenn er dann im nächsten Spiel vielleicht gar nicht spielt, dann hat er trotzdem 150er-Schnitt über zwei Spiele gemacht.
Er hat für drei vorgesorgt eigentlich.
Ja, der hat für drei Spiele quasi vorgesorgt. Deswegen, ich glaube, man kann da trotzdem mit zufrieden sein. Wolfsburg ist einfach trotzdem ein Statement, dass sie so stark gegen Leverkusen reinkommen. Und wir sagen es auch die ganze Zeit schon, dass Wolfsburg eigentlich einen coolen Ansatz fährt, auch cool reingekommen ist. Auch lustiger Funfact, ich habe mir gerade auf der Rückfahrt von meiner Freundin Jen, habe ich mir noch eine alte Folge angehört, wo gerade Hasenhüttl Kovac ersetzt hat und wir so rumphilosophiert haben, wie das wohl sein könnte und so und wer besser wird. Und da haben wir auch alle gesagt, der braucht eine Sommerpause, um was zu etablieren. Und ja, das sieht man jetzt, dass das Spielsystem ist klar. Die Spieler wissen, was sie zu tun haben. Die Ergebnisse kommen am Ende leider noch nicht so richtig raus. Aber ich glaube, das wird sich über die Zeit noch ergeben, weil das schon ziemlich eingespielt wirkt, finde ich zumindest.
Wolfsburg ist ein bisschen ähnlich wie Gladbach. Die haben auch echt Pech gehabt in vielen Spielen. Die spielen eigentlich einen geilen Fußball. Also ich glaube, die kommen auch noch. Und das ist auch was ich immer wieder anspreche. Die haben jetzt sehr, sehr leichte Gegner nach dem VfB Stuttgart. Also wirklich sehr machbare Gegner. Da kann man auf jeden Fall die einen oder anderen Wolfsburger mal auf dem Zettel haben, weil sie bisher auch noch nicht so allzu teuer sind. Ich will noch kurz ergänzen, weil du es eben auch gesagt hast, für mich ist das Spiel einfach extrem aufzuteilen in zwei Halbzeiten. Also ich finde schon, dass der VfL Wolfsburg gerade in der ersten Halbzeit ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Es lag aber auch viel daran, dass Leverkusen das in diesem besagten 4-4-2 gespielt hat und das meiner Ansicht nach überhaupt nicht funktioniert hat, weil man sich einfach den kompletten Stärken, die man sonst hat, komplett beraubt hat. Also gerade die Dreierkette, wenn du die so spielst, wie sie sonst spielen, kannst du halt mit jetzt im besten Fall natürlich Grimaldo und Frimpong da so dermaßen weit nach vorne schieben. Oder halt mit Frimpong noch so ein bisschen den Halbraum überladen, wenn du ihn invers reinkippen lässt und den Capio dann ein bisschen nach vorne schiebt. Noch dazu, was gerade im Ballaufbau oder im Spielaufbau die Passoption angeht, ist es bei einer Dreierkette auch nochmal viel geiler, weil du hinten dran mit Tah den Anker hast. Tabsoba und den Capio schieben sehr weit raus. Du hast einen sehr, sehr breit gezogenen Spielaufbau und kannst dann davor mit Garcia oder Xhaka jetzt in dem Fall spielen. Bei der Viererkette war es in dem Spiel so, ich habe es halt, wie gesagt, sehr intensiv geschaut, weil ich auch Bock hatte, da mal so ein bisschen in die Tactics reinzugehen, dass Xhaka und Garcia sich eigentlich quasi die ganze Zeit vor Tah und vor Tabsoba im Aufbau gestellt haben und die somit als Passoption komplett rausgenommen haben. Ist ja an sich nicht verkehrt, weil die zwei auch deutlich besser am Ball sind als die beiden Innenverteidiger. Trotzdem raubst du dir halt so zwei Spieler im Aufbau. Wenn du die Dreierkette spielst, hast du noch einen Spieler zusätzlich mehr im offensiven Raum. Plus, dadurch, dass das Ganze ein bisschen invers steht, kannst du noch besser aufbauen. Und genau dasselbe oder genau das hat man in der zweiten Halbzeit gemerkt, weil dann ist auch erst der Druck entstanden, den Leverkusen ausgeübt hat. Dann kam wirklich dieses klassische Leverkusen-Spiel, wo die Wolfsburger in Grund und Boden dominiert haben. Also die hatten, glaube ich, in der zweiten Halbzeit 87% Ballbesitz. Da ging dann wirklich gar nichts mehr für den VfL. Da wurden auch die Umschaltsituation deutlich besser verteidigt. Du hast deutlich weniger Räume gehabt, auch auf den äußeren Positionen der Innenverteidigung, weil du besser gestanden hast. Also das hat einfach für mich, war das ein gescheitertes Experiment, diese Viererkette zu spielen. Und beim nächsten Mal, was die Grundformation angeht, wird Alonso da, denke ich, auch eine andere wählen. Plus, weil ich auch noch sagen will, Patrick Schick ist ein absoluter Fremdkörper. Junge, ist das ein Drop-Off, wenn der spielt im Vergleich zu Victor Boniface. Also ich habe viele gesehen, die sich den jetzt als Gamble mitgenommen haben. Ich check das auch, du kriegst so den Leverkusen-Stürmer als potenziellen Gamble, aber der ist so ein dermaßener Fremdkörper, der ist nicht mal wert, da irgendwie drauf zu spekulieren, dass der ab und zu mal Startelf spielt.
Ja, kann man so zusammenfassen.
Packen wir ab, dann gehen wir noch weiter zu den letzten beiden Spielen. Beginnend mit der Demontage des VfB Stuttgart. Sie gewinnen 5-1 gegen den BVB. Wenn man das vor dem Spiel gefragt hätte, hätte jeder gesagt, ey, der BVB eigentlich mit einem sehr soliden Saisonstart machen einen guten Eindruck unter Nuri Sahin, gefällt mir. Natürlich auch nicht perfekt, aber man dachte trotzdem, ey, das sieht richtig gut aus, was die da fabrizieren. Und der VfB war eigentlich die Mannschaft, die bisher gestruggelt hat. Und dann kam das Spiel im Santiago Bernabéu letzten Mittwoch. Wir saßen hier, wir haben es auch zusammen geguckt, wir haben gesagt, was spielen die da bitte für einen geilen Fußball? Stuttgart war richtig back und ich habe hier große Erwartungen in das Spiel gehabt, dachte, das wird ein geiles 2:2. Aber die haben die mal so dermaßen entklasst hier, die Dortmunder, und die komplett aus dem Stadion geschossen. Das war wirklich eine kranke Demontage hier an der Stelle von den Stuttgartern.
Ja, haut ruhig raus mit Markov,
ja. Ja, ich war einfach krass. Also es war nicht, dass die irgendwie zwei Top-Teams gegeneinander gespielt haben, sondern es war einfach so eine komplett Demontage, dass ein Top-Team gegen Mittelfeldteam, unseres Mittelfeldteam so mäßig gespielt haben. Also die hatten gar keine Chance. Es war nicht mal Matchglück, es war einfach nur Dominanz pur, was schon sehr, sehr krass ist. Mein Stuttgart hat auch schon im Supercup gut gespielt und auch in der Champions League davor gut gespielt, und also die sind deswegen jetzt nicht schlecht unbedingt, das ist halt nur blöd wegen der Dreifachbelastung in Kickbase, aber so jetzt hat man nochmal gesehen, dass die echt Bock haben wollen, auch in den großen Spielen, also immer noch eine coole Mannschaft ist, und die Mittelstädt muss man trotzdem herausheben, auch wenn er sehr teuer ist, wo ich ja auch schon gesagt habe, dass der mir ein bisschen zu teuer ist und ich da auch Rotation sehe. Bei den Spielen spielt er natürlich, und dann so eine Performance rauszuhauen ist auch sehr, sehr krass, also glaube ich, der lohnt sich auch weiterhin, und Undav natürlich sehr, sehr geil. Also das ist einfach ein Big Game Player, richtig geiler Typ, und bei Dortmund war es halt einfach, ja, man hat sich so ein bisschen gefühlt wie Terzic letztes Jahr auch wieder in der Bundesliga-Saison. Also da war wirklich kein gutes Spiel. Man hat auch jetzt glücklich dann noch ein Gyasi-Tor gemacht hinten raus, was aber auch nicht unbedingt hätte sein müssen, dass man noch ein Tor kassiert. Deswegen einfach dominant gewesen, Stuttgart. Und ich glaube auch, dass die für die Bundesliga-Saison jetzt nach dem Spiel vor allem auch auf jeden Fall wieder europäisch spielen werden. Wenn nicht sogar um die Champions-League-Plätze mitspielen werden, was schwer wird wegen der Dreifachbelastung, aber Kickbase-technisch trotzdem für mich jetzt nicht unbedingt relevanter geworden sind, außer eben die, die wir eh schon herausgehoben haben. Aber durch die Dreifachbelastung wird halt trotzdem Rotation stattfinden, was eklig sein wird. Und wenn es nicht Dortmund gewesen wäre als Gegner, glaube ich auch, hätte man mehr bei den Topspielern rotiert. Haben wir auch gesagt, war das Mittwoch oder Montag? Ich glaube Mittwoch, bei der Preview, ja, dass Rieder zum Beispiel safe spielt, wenn der unter der Woche nicht spielt, aber weil es halt gegen Dortmund geht, können wir uns vorstellen, dass die Top-11 trotzdem nochmal spielt. Aber wenn es nicht gegen so eine Top-Mannschaft geht, dann kann man sich auf Rotationen auf jeden Fall einstellen. Deswegen für Kickbase-Relevanz ist nicht unbedingt hochgegangen, aber die Tabellenprognose auf jeden Fall gefestigt oder noch ein bisschen verbessert für mich. Also sehr, sehr krankes Spiel.
Boah, doch, ich finde schon. Bevor du deinen Senf dazu abgehst, ich habe Stuttgart bisher, abgesehen, wie gesagt, von diesem Bernabeu-Spiel und gegen Real, sieht man einfach als ballbesitzdominante Mannschaft meistens ziemlich gut aus. Muss man natürlich auch erstmal so crazy ausspielen. Es war ein ultra gutes Spiel des VfBs. Wie gesagt, habe ich eben schon gesagt. Aber selbst wenn du die richtigen Spieler aufgestellt hast, war es bisher nicht so, dass du einen geilen Punkteertrag vom VfB bekommen hast. Und in dem Spiel war es ja wirklich, das war ja eine Masterclass. Und das gegen den BVB. Ich meine, ja, wie gesagt, die Rotation wird weiterhin kicken. Ich gebe dir recht, dass die Rotationsrelevanz immer noch dieselbe sein wird. Aber ich glaube, die Punkterelevanz ist in meinem Kopf auf jeden Fall deutlich hochgegangen.
Ja, ja, das schon. Aber also welche Spieler würdest du jetzt rausheben, die du davor nicht hättest, also nicht gekauft hättest, aber jetzt kaufen würdest, von denen, die wir nicht schon vorgehoben haben?
Mittelstädt, safe. Leveling, weil ich ihn jetzt gesetzt sehe. Und Enzo Mio.
Okay,
ja.
Okay, krass. Mio finde ich trotzdem noch sehr teuer, weil ich glaube, der wird rotieren. Leveling, glaube ich, auch. Mittelstädt würde ich auch mitgehen, aber da warst du und Paul ja eh schon. Also ihr fandet den eh schon cool. Ja.
Und was ich damit gemeint habe, ist, ich finde die Spieler, die man eh schon ganz cool fand, wie ein Undav zum Beispiel, hat für mich nochmal.
Ja, das schon.
Ich habe die ganze Zeit gedacht, so, weiß ich nicht, ob Undav dieses Jahr wieder der Undav sein wird. Und jetzt denke ich, alter Undav, der macht mindestens genau dasselbe wie letztes Jahr.
Also ja, das schon, ja.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich gebe euch auch recht, dass es jetzt nicht, dass man das jetzt auf gar keinen Fall überbewerten sollte und jetzt denkt, Stuttgart ist jetzt wieder Prime Stuttgart, weil die Rotation wird einfach gottlos kicken und wir haben nicht ohne Grund einfach so wenige Positionen letzte Woche rausgenommen. Aber ich finde, wie gesagt, Mio habe ich gar nicht, also der war für mich komplett uninteressant und der war in dem Spiel einfach geisteskrank. Also wirklich selten so ein gutes Spiel von einem Spieler gesehen, dieses Jahr zumindest. Und Jamie Leveling hat bisher in jedem einzelnen Spiel für den VfB gestartet. Der ist aktuell felsenfest gesetzt. Und das für 16 Millionen, habe ich letzte Woche gesagt, würde ich niemals kaufen, zu rotationsgefährdet. Jetzt sage ich klare Kaufempfehlung.
Ja, ärgere ich mich auch so ein bisschen. Habe ich letzte Woche noch verkauft, vor dem Spieltag, glaube ich. Hätte man auch durchaus drüber nachdenken können, da länger zu halten, weil er es halt wirklich auch schon 3 Spiele durchgezogen hat, zu starten und auch, ja, größtenteils dann auch zu scoren. Ich würde noch 2 Spieler kurz ansprechen. Wagnermann kostet 11 Millionen, macht 57 Punkte in dem Spiel. Das heißt, also, sage ich ganz ehrlich, also,
er ist es einfach nicht.
Er wird es auch nie sein. Er ist es nicht, er wird es auch nie sein. Der macht vielleicht nächstes Spiel irgendwie ein Tor, aber dann macht er auch nicht mehr als 120 Punkte. Wagnermann würde ich einfach wegbleiben, selbst 11 Millionen bei Stuttgart. Klingt geil als Startelf-Spieler, aber würde ich von fern bleiben. Und Guirassy, wie gesagt, ich habe nur die Highlights gesehen, ich kann mich jetzt nur auf Kickbase-Punkte und ja, die wenigen Torraum-Szenen, die ich gesehen habe, fokussieren. Eine, die ich gesehen habe, war eben das Tor von Guirassy und das ist so richtig Stürmer-like. Wollte ich nochmal hervorheben, dass man von dem auch definitiv ausgehen kann, dass er noch ein paar mehr Hütten dieses Jahr macht, weil das schon wieder sehr fit und athletisch aussah. Ich fand, das Tor hat er richtig gut gemacht und ja, würde mir da als Guirassy-Besitzer jetzt auch wegen der Dortmunder Leistung jetzt nicht so große Sorgen machen, dass da irgendwie nicht mehr nachkommen würden.
Bin ich damit alleine, dass Zagadou bei diesem Tor absolut scheiße aussieht und dass in Rouen und Chabot safe verteidigt hätten? Bro, der wirkt da wirklich, als wäre er 30 Jahre in Rente gewesen. Der wird so hops.
Zagadou?
Ja, ja.
Ja, der wurde aber eine Sekunde vorher eingewechselt.
Da muss ja noch voll frisch sein, ey. Da mache ich mir schon Gedanken. Also, ja, das haben wir auch gesagt, nach so einem Kreuzer, er war ein Physis-Monster, aber kein Athletik-Monster. Und jetzt ein Jahr ohne wirklich Spielpraxis, also ich glaube, den kann man vor der Rückrunde nicht wirklich mit Kickbase-Relevanz ausstatten.
Doch, ich finde auch nicht, dass es ein Athletik- Zweikampf war, sondern eher ein Physik-Zweikampf. Also
ja, und selbst da, das
normalerweise,
ist ja
du musst ja nicht, ja eben, das macht dann nochmal schlimmer. Also du musst ja nicht athletisch sein, um den Zweikampf zu gewinnen, sondern du musst einfach nur einen stabilen Körper haben und stabil bleiben. Es war jetzt kein richtiges Sprintduell, die hatten die ganze Zeit Körperkontakt. Deswegen, wenn du da, keine Ahnung, ein Chabot hinstellst, der nicht so schnell ist wie ein Zagadou, wahrscheinlich in der Endgeschwindigkeit oder wie ein Rouault, sage ich jetzt mal, aber halt komplett stabil ist, dann hätte da Guirassy, glaube ich, kein Tor gemacht, weil der Guirassy ist natürlich auch ein Monster, aber jetzt ist halt groß, aber jetzt kein Schrank an sich, kein Boniface, aber halt auch schon sehr, sehr stabil, aber gegen Innenverteidiger, gegen so eine Kante wie Zagadou, sollte es eigentlich kein Tor werden. Oder zumindest mehr schwerer sein für Guirassy, das war ja echt ganz komisch. Das sah echt komisch aus, deswegen würde ich da auch mitgehen. Und was ich noch sagen wollte bei Dortmund, auch diese Spieler, die früh raus sind oder die nicht gespielt haben, die davon verkaufen, aber ich würde es noch nicht verkaufen, weil Freitag gegen Bochum zu Hause rangeht und da, wie gesagt, Freitagsspiel, da sieht man die Aufstellung, deswegen noch bis dahin festhalten, auf jeden Fall auch an die Rotationsspieler und dann könnt ihr bye-bye sagen, aber da jetzt nicht aus Frust, wahrscheinlich haben es die meisten schon gemacht, aber wenn man jetzt gerade noch am Überlegen ist, dann nochmal lieber zurückziehen und warten bis Freitag.
Geiler Call, gefällt mir. Ich will noch sagen, Sabitzer hat sein, obwohl er nicht gut gepunkt hat, bestes Saisonspiel gemacht, weil er endlich auf der 8 spielen durfte. Also den fand ich eigentlich ganz cool, nachdem er zurückgezogen wurde, nachdem er im Match herausgegangen ist. Aber ansonsten gibt es da, glaube ich, recht wenig, über was man reden kann. Ja, war ein Katastrophenauftritt des BVBs. Auch wenn die Gegner jetzt leichter werden. Gehen wir rein ins letzte Spiel. Pauli Leipzig.
Sehr gut.
Viel Spaß.
Ja, also ich glaube, da braucht man auch ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen. Oder wenn man das Spiel jetzt vielleicht nicht gesehen hat. Wie gesagt, ich habe in den Highlights auch die verschiedenen Großchancen und so gesehen. Und am Ende ist es halt ein 0-0, wo beide Torhüter richtig stark rausgehen. Ich finde, dass Pauli schon sehr gut aussah in dem Spiel, zumindest was ich gesehen habe, dass man sich halt Chancen in der Art gegen Leipzig rausspielt. Ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Haben sie wirklich richtig gut gemacht, waren gut eingestellt. Und was mir bei Pauli auch sehr gefällt, ist auch das Publikum auch nach dem Spiel. Da fuckt sich jetzt keiner ab, dass das irgendwie am Ende doch nicht geklappt hat, sondern da ist irgendwie so eine positive Stimmung, egal wie schlecht es gerade läuft. Auch wenn das jetzt eben nur ein Punkt ist, wird der halt richtig gefeiert und mitgenommen. Und von Leipzig ist das einfach jetzt das dritte Mal diese Saison, dass man gegen einen schwächeren Gegner spielt und einfach nicht hinbekommt, eine gewisse Dominanz oder auch einfach Treffsicherheit auszustrahlen, dass man mit aus so einem Spiel mal souverän rausgeht. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich schwach von Leipzig. Also das war jetzt in der Vergangenheit auch nicht so, dass man immer so schlecht aussah gegen schwächere Mannschaften, aber dass man da immer so ausgeglichene Matches irgendwie produziert, finde ich komisch und ist so ein Trend, der sich vielleicht auch für die Zukunft noch durchsetzen sollte.
Man kann auf jeden Fall direkt sagen, doppelt so viel XG beim St. Pauli rausgespielt und fast doppelt so viele Schüsse, 17 zu 10 Schüsse. Also das ist schon bedenklich, was RB sich da zusammengekickt hat.
Ja, und was ich auch ein bisschen bedenklich finde, ist halt, dass Pauli bis jetzt einen Punkt hat, obwohl die echt immer ganz gut spielen und es einfach komisch ist und auch oft spielbestimmend sind oder mitspielen wollen. Jetzt gegen RB nicht, aber das ist ja auch eine Top-Mannschaft so gesehen, aber auch gegen andere Teams haben die echt versucht, hier das Spiel zu gestalten, aber trotzdem halt nichts rausgekommen dabei. Also ich glaube, eigentlich so wie die spielen, sollten die da unten ein bisschen rauskommen, aber wenn es halt weiter so geht, dann kommst du halt in so eine Negativspirale und dann geht es halt trotzdem nicht vorwärts. Also es könnte eklig werden für Pauli oder ist schon eklig. Da muss jetzt mal langsam was Zählbares bei rumkommen. So ein bisschen wie bei Gladbach, nur noch ein bisschen akuter halt, weil man noch ein bisschen ja, weiter in den Abstiegssorgen ist. Bei Leipzig auch, der hat einfach ein schlechtes Spiel wieder von Leipzig, also vielleicht ein bisschen zu viel Rotation, wobei die Baumgartner und Pausen waren halt einfach richtig schlecht, die rein rotiert sind. In der Verteidigung war es stabil bei der Rotation, auch Klostermann wieder gespielt und wieder zu Null gespielt.
Immer wenn der spielt,
spielen die zu Null, also scheinbar auch sehr stabil. Aber ja, vor allem Baumgartner und Pausen waren echt schlecht und das waren halt auch die zwei Positionen, wo rotiert wurde. Da ist halt dann auch die Frage, ob das ein bisschen falsch von Rose eingeschätzt wurde. Man weiß ja auch nicht, wie die Spieler, die normalerweise spielen, wie fit die waren, nicht, dass die dann sich verletzen. Das kann man jetzt auch nicht so gut bewerten, aber trotzdem sehr auffällig, dass halt genau die Spieler wirklich einen deutlichen Abfall hatten.
Ich finde generell, die haben ja 30 Millionen für Baumgartner bezahlt. Der hat noch nicht ein einziges Mal zwei Spiele in Folge für RB gemacht, wo ich mir gedacht habe, Junge, der ist echt gut. Noch nicht ein einziges Mal. Mhm.
Ja. War aber auch ganz lustig so das Spiel, weil Jakob und ich, wie gesagt, haben ja ganz oben gefinisht. Beide im letzten Spiel den Torwart gehabt von der jeweiligen Mannschaft. Ich habe mir da gut einen abgestruggelt, habe immer wieder den Live-Match geöffnet und habe nur gehofft, dass Leipzig einfach kein Tor schießt. Ja, am Ende so gut gegangen, aber war ganz lustig so im letzten Spiel beide den Torwart zu haben und dann geht es auch noch 0-0 aus. Traum. War ganz cool, das so zu verfolgen.
Kickbase Heaven, so muss es sein. Ja, ja, du hast eigentlich schon alles gesagt. Spielermäßig sind wir auch drauf eingegangen. Leipzig ist halt bisher wirklich offensiv. Das ist wirklich hart. Also letztes Jahr, die waren letztes Jahr auch keine Volume-Mannschaft, aber die haben sehr effizient vorne alles weggemacht. Also Lois Openda war wirklich, wenn du den irgendwie in den 16er bekommen hast, der hat das Ding gefinisht. Und Benny Šeško ist jetzt nicht der effizienteste Typ, das wissen wir, aber der wirkte letztes Jahr gerade in der Endphase trotzdem wie jemand, der wirklich in jedem Spiel ein Tor machen kann. Das ist aktuell echt alles sehr schwierig. Openda haben wir schon die ganze Zeit gesagt, dass der uns bis Stand heute einfach zu teuer ist. Šeško, was machen wir mit dem? Und wärt ihr als Xavi Simons Besitzer in irgendeiner Art und Weise ja, beängstigt und würdet versuchen, den einzuswappen oder behaltet ihr den?
Also bei Šeško, keine Ahnung, ich glaube, das ist einfach nur gerade die Form, die nicht so richtig passt. Und Simons macht ja trotzdem 123 Punkte. Keine Ahnung, ich finde, Xavi ist einfach die ganze Saison noch nicht in dem Modus, in dem er letztes Jahr war. Da kommt viel zu wenig bei rum. Allein wie viele Scorer er letztes Jahr hatte, bis jetzt diese Saison einen einzigen Assist, was für ihn echt schwach ist, aber trotzdem drei grüne Balken. Deswegen würde ich mir jetzt da wenig Stress machen. Šeško ist halt ein Stürmer, ist halt immer das Gleiche. Wenn Stürmer nicht treffen, denkt man darüber nach, sie abzugeben, weil sie halt logischerweise dann kaum über die 50 Punkte hinwegkommen, aber ich glaube, das ist keiner, den man aktuell abgeben sollte. Besonders nächsten Spiele auch ganz vernünftig gegen Augsburg, Heidenheim, Mainz. Das sind eigentlich Gegner, wo man auch wieder treffen kann.
Ja, ich glaube auch, Šeško ist zwar schon recht teuer, aber der ist halt jetzt scheinbar erstmal gesetzt bei Rose, weil er jetzt auch wieder gespielt hat. Jetzt hat man eigentlich den Šeško, den man haben wollte, der echt auch immer spielt. Und dann ist halt für den Leipzig-Stürmer geil. Jetzt vor allem hat man unter der Woche kein Spiel, deswegen sollte der dann wieder spielen. Also den würde ich, glaube ich, schon noch behalten, aber ich würde schon mal nach Alternativen suchen oder nach guten Swap-Deals auf jeden Fall anfragen, bei Xavi Simons aber auch nicht. Also den würde ich sicher behalten, weil er, wie Paul schon gesagt hat, immer noch gut gepunktet hat, obwohl Leipzig gerade so schlechte Ergebnisse hat und nicht so gut spielt und das wird, glaube ich, auf jeden Fall wieder besser. Und dann ist halt Xavi Simons automatisch auch wieder ein Cheat, weil er jetzt schon bei der schlechten Phase solide und gut punktet. Deswegen sehe ich da keinen Grund, den jetzt irgendwie abzugeben. Außer man kriegt halt einen Big, Big Boy, aber ich glaube, das macht keiner, vor allem nach der Phase jetzt, dass man ihn irgendwie gegen ja, kann man schlecht vergleichen, aber letzte Saison war er besser als ein Musiala oder so, oder auf Musiala-Level. Ich weiß gar nicht, ob er mehr Punkte gemacht hat.
Ich habe echt ein paar Leute gesehen, die ihn für Boniface abgegeben haben. Hättet ihr das gemacht? Das Schweine schwer, ohne Spaß.
Also Xavi abgeben und Boniface
behalten? Ja. Nee. Ja. Hätte ich nicht gemacht, glaube ich. Ich finde, Xavi wird halt immer spielen, Boniface wird, glaube ich, öfter rotieren als Xavi, dann hätte ich lieber so ein... Der wird halt noch geiler punkten. Ich glaube, ich sehe bei Boniface jetzt auch keinen 180er-Schnitt bei Xavi Simmons. Also ich sehe bei beiden ähnlichen Schnitt, aber bei Simmons noch ein bisschen mehr Punkte. Deswegen, Minuten. Deswegen hätte ich es nicht gemacht.
Ja, das trifft's gut.
Top. Gut, damit sind wir durch mit Bundesliga-Spieltag 4 und unserer Montagsepisode. In der zweiten Auflage zu dritt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wir hören uns dann wie immer am Mittwoch zum Bundesliga-Preview-Teil beziehungsweise unserer wöchentlichen Show, wie ihr sie kennt. Danke für das Feedback generell. Auch danke für die coolen Kommentare. Wir haben sie wahrgenommen. Und ab Mittwoch wird es dann auch eine Spotify-Kommentarfrage im Intro geben. Also habe ich auch zwei, drei coole Sachen gelesen. Bin ich mal sehr gespannt, was der liebe Jakob da picken wird. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und wie gesagt, dann hören wir uns am Mittwoch wieder. Die abschließenden Worte gehören den beiden Herrschaften.
Ja, sehr geiler Spieltag gewesen. Platz 1 am Spieltag, Platz 1
am Reich.
Ich bin happy. Jakob, mach Ende.
Ja, ich wünsche euch so einen schönen Wochenstart, wenn ihr das gleich hört. Und wir hören uns dann am Mittwoch bei der Preview-Show und beim nächsten Podcast wieder in alter Frische. Und man sieht sich. Schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüssi. Tschüssi. Das war der Fairschuss-Podcast. Wir hören uns weiterhin jeden Montag und jeden Mittwoch. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns doch sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Macht mal die 5 Sterne auf Spotify voll.